Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Wir sind in der Epheser-Reihe und beschäftigen uns mit diesem Brief, den Paulus geschrieben hat an erste relativ frisch gebackene Christen. Und heute Morgen möchte ich einsteigen mit der Frage, wodurch unterscheidet sich ein Christ von einem Nichtchristen? Komisch, so eine direkte Frage und so. Einfach hier hineingeworfen. Vielleicht denkst du, was ist das für eine Frage? Ich habe im Moment ganz andere Fragen. Aber ich möchte dich gerne gewinnen, sich auf diese Frage einzulassen. Vielleicht hast du diese Frage ja auch schon mal überlegt und diskutiert. Ich weiß, ich habe schon öfter mit Leuten darüber diskutiert, wodurch sich eigentlich Christen und Nichtchristen unterscheiden. Das letzte Gespräch, was mir in dieser Hinsicht in Erinnerung blieb, beziehungsweise nicht das letzte, aber eins, was mir sehr nachhaltig in Erinnerung bleibt, das ist mit meinem Nachbarn, der mich vor einigen Jahren mal gefragt hat, als er erfahren hatte, dass ich Pastor bin und gläubig und wir als Familie auch und so weiter und so fort. Und da hat er mich gefragt: Lebt ihr anders? Ja, und da musste ich echt einen Moment stutzen und überlegen: Was sage ich jetzt? Sage ich jetzt? Aber ich habe ja keine Lust, jetzt so eine moralische Autorität zu sein und schon gar nicht mit meinem Nachbarn. Da muss ich mich ja benehmen und darf nicht Rasen mähen an bestimmten Mittagszeiten oder sonst irgendwie was. Und außerdem, ich glaube das auch gar nicht unbedingt, dass Christen wirklich anders sind. Also habe ich einfach rausgeschossen: Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich leben wir, weil das sind auch sehr nette Nachbarn und auch sehr, sage ich mal, großzügige Nachbarn. Wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben uns unterstützt und da habe ich einfach gesagt: Nein. Und jetzt möchte ich dich gewinnen, auch zu überlegen, wie du darüber denkst. Und ich möchte mich auch selber hinterfragen und im Licht des Wortes Gottes meine Antwort ein wenig ins rechte Licht rücken. Vielleicht sagt jemand: Ich mag die Frage überhaupt nicht. Wodurch unterscheiden sich Christen und Nichtchristen? Allein schon das Wort Unterscheidung. Wieso soll sich jemand von jemandem unterscheiden? Das alleine, das stößt mir schon komisch auf, das gefällt mir nicht. Diese Formulierung mag ich nicht. Die Frage, da regt sich Widerstand in mir. Menschen sind Menschen und Gott liebt alle fertig. Eine Trennung, eine Spaltung, eine Einteilung, eine Unterscheidung, das widerstrebt mir. Das lehne ich ab, könnte jemand sagen. Jemand anders sagt vielleicht: Das ist aber eine ganz unangenehme Frage. Ich bin der Meinung, man sollte so gar nicht fragen, sondern höchstens, ob religiöse Menschen, allgemein gläubige Menschen, vielleicht sich unterscheiden von nichtgläubigen Menschen. Also egal, ob jetzt Muslime oder Buddhisten oder wer auch immer, die sind vielleicht ein bisschen anders als nichtgläubige Menschen. So könnte man vielleicht fragen, aber dieses auf Christentum bezogene, das gefällt mir nicht. Andere sagen vielleicht: Ja, warte mal eben, Christen und Nichtchristen. Doch, doch, Christen, die gehen in die Kirche. Die vollführen bestimmte Rituale, die lassen ihre Säuglinge, ihre Kinder taufen oder lassen sich selber taufen, wenn sie in der Baptistengemeinde oder einer anderen Freikirche zugehörig sind. Ja, sie lassen sich sozusagen von der Kirche beerdigen. Es gibt auch manche, die lesen in der Bibel. Das ist ein Unterschied. Doch, 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 doch. Da fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, aber Kirche, Bibel, Beerdigung, ja, doch, Christen sind anders, doch, das ist es. Könnten auch manche sagen. Andere könnten wieder sagen: Ja, es liegt ja an den Überzeugungen, die man hat. Christen leben nicht anders als andere auch, aber sie haben andere Überzeugungen. Sie glauben zum Beispiel an ein ewiges Leben, das glauben ja viele Menschen nicht. Oder sie glauben, dass es einen Gott gibt, glauben ja auch viele Menschen nicht. Sie glauben an einen Himmel. Wobei das nicht nur die Christen glauben, es glauben auch viele anderen, die anderen Religionen angehören. Aber gut, sie glauben das. Sie haben Überzeugung. Manche glauben auch an eine Hölle, die so ein bisschen altmodischer sind. Das sind einfach so bestimmte Überzeugungen, Vorstellungen. Das ist doch ein Unterschied. Ich selber, sagt derjenige vielleicht, ich glaube das nicht. Aber manche sagen auch, Jesus soll Gottes Sohn sein. Das sagen die Christen. Und das sind so Glaubenssätze, Überzeugungen. Wieder jemand anders sagt vielleicht, jemand, der viele Predigten gehört hat und das alles auch schon am eigenen Leib ausgetestet hat, ob man als Christ ein besserer Mensch wird, durch die Verbindung mit Christus, sagt vielleicht, Christen sind auch nicht besser als andere. Wir sind alle Sünder. Dann kann man noch dazu sagen, aber es ergeht ihnen besser. Sie sind nicht besser, aber es ergeht ihnen besser. Sie können zum Beispiel beten, sie werden getröstet, sie haben Sinn in ihrem Leben und sie finden Gnade. Das ist der Kern. Sie sind nicht besser, aber sie haben ein paar Sachen, es ergeht ihnen besser. Und vielleicht hast du auch schon andere Antworten gehört und auch selber überlegt, was ist es jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich das Spezielle am Christentum? Und was unterscheidet jetzt auch, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, einen Christen von einem Nichtchristen? Allein die Frage ist ja schon in unserer Kultur im Jahre 2012 in Bremen, in unserer Stadt, ist ja schon provokant. Allein die Frage, was unterscheidet? Aber ich möchte dich, wie gesagt, gewinnen, zu gucken, was wir hier finden bei einem, der das ganz genau durchdacht hat und der auch in einer ganz bestimmten Umwelt gelebt hat, in der griechisch-römischen Umwelt und aus dem Jüdischen herauskam, nämlich dem Missionar und Gemeindegründer Paulus. Und der hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Der hat gesagt, Christen erkennt man. Christen unterscheiden sich. Es ist kein kleiner Unterschied, es ist nicht geringfügig, es ist nicht so, dass es alles gleich ist, sondern es gibt einen schroffen, scharfen Kontrast. Und diese Provokation möchte ich euch gerne zumuten, aber auch mir selber und mir den Text angucken. Es steht in Epheser 4, 17 bis 20. Überschrift könnte sein geistlicher Kleiderwechsel oder Kleidungswechsel. Wir wollen es auf alle beziehen, die auch die keine Kleider tragen. Ich sage es euch und beschwere euch im Herrn. Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens. Haltlos, wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Merken wir den unterschiedlichen Ton und den völlig verschiedenen Klang dieser Worte zu unserem häufigen Denken und dem, wie wir uns so unterhalten, was ein Unterschied überhaupt zwischen Christen und einem Nichtchristen ist. Merken wir den Unterschied? Christen sind unglaublich, inklusive mir selber, wie ich das mit meinem Nachbarn erlebt habe, unglaublich, denken sehr gering von ihrer eigenen Lebensführung. Und denken sehr niedrig und denken, naja, ich kriege ja auch so viele Dinge nicht auf die Reihe. Und ich bin gläubig geworden und habe eine Verbindung, eine Lebensverbindung mit Christus. Aber über die Jahre habe ich festgestellt, ich bin doch nicht so frei von allen Dingen, wie ich vielleicht gedacht habe. Einige Lebensmuster, einige Denkmuster, einige Verhaltensweisen, meine aufbrausende Art, mein schneller, bissige Bemerkung, mit denen ich andere verletze, das hat doch auch nicht alles so aufgehört mit der Bekehrung. Und wir stellen fest, Mensch, ich kann nicht großspurig behaupten, dass ich wirklich ein ganz neues Leben führe. Hier, dieser Bibeltext, der klingt irgendwie anders, oder? der klingt selbstbewusst. Und der klingt auch ziemlich desaströs für Menschen, die mit Christus nicht in Verbindung stehen. Die Merkmale sind einfach niederschmetternd. Versuchen wir es mal irgendwie auszuhalten. Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Also erstmal überhaupt Heiden. Es wird gar nicht differenziert. Alle Leute ohne Christus werden einfach Heiden genannt. Hallo Paulus, kannst du nicht ein bisschen freundlicher sein? Nein, es sind alles Heiden. Sie haben nichtiges Denken. Das heißt, ihr Denken ist ohne Orientierung, ohne irgendeine Zielrichtung und ohne irgendeine Mitte, um die es sich dreht, wenn es nicht ihre eigene Mitte ist, das heißt ihr eigenes Ego. Ein nichtiges Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Ihre Gedanken, ihr Denken, das ist einfach nur finster, düster, dunkel, egozentriert und nichtig. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet. Das heißt, es war mal eine Verbindung mit Gott da, weil Gott der Schöpfer aller Menschen ist. In dem Sinne ist eine Verbindung mit dem Schöpfer von allen Menschen vorhanden, die aber entfremdet ist durch die Sünde, durch die Schuld, durch den Graben, der dazwischen ist und durch die Unwissenheit, so wird es hier gesagt. Das heißt, man könnte erkennen, dass es einen Gott gibt, man könnte erkennen, dass es einen mächtigen, weisen Schöpfer gibt, aber oftmals ist man so verdreht in seinem Denken, dass man anstatt diesen Schöpfer zu suchen und auf die Suche zu gehen, Mensch, die Quelle dieser Liebe, dieser Güte, dieser Kreativität in der Schöpfung, die möchte ich finden. Stattdessen ist man so verdreht, dass man irgendwelche eigenen Ideale und Idole sich bastelt, irgendwelche Götterfiguren, die es weltweit zahlreich gibt, aber auch moderne Götter in der westlichen Welt, die angebetet werden anstelle des Schöpfers. Also sie sind durch die Unwissenheit, dass es einen wahrhaft gütigen, kreativen Schöpfer gibt, zu dem sie eine Beziehung haben können, sind sie entfremdet. Sie sind befangen durch die Verhärtung ihres Herzens. Es ist nicht nur ein Problem des Denkens, es ist auch ein Problem des Herzens und das vor allem. Da ist eine Verhärtung, da ist eine mangelnde Offenheit, da ist eine mangelnde Aufgeschlossenheit für die Begegnung mit dem Schöpfer. Also der Unterschied, der könnte eigentlich gar nicht größer sein. Haltlos wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Oh. Hart, hart, hart. Wenn du denkst an die ganzen Freunde, die du hast, die nicht Christen sind, oder vielleicht auch sind einige hier, die sich nicht als Christen oder noch nicht als Christen so sehen, das ist doch provozierend. Das kann man doch nicht so sagen. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht sagen, allein schon die ganzen Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, bei Surf the City jetzt, wo ja viele auch bewusst keine Christen sind, die leben doch ein moralisch besseres Leben als viele Christen. Und die achten doch mehr auf die Umwelt. Und die achten doch drauf, dass wir wiederverwertbares Besteck und Teller nehmen und nicht Plastikzeugs. Die schützen die Umwelt. Die achten auf Gerechtigkeit, die achten doch auf Frieden, die wollen doch auch Versöhnung. Es kann doch nicht angehen, so diese Bezeichnung wirklich zu betrachten. Das ist doch gegen unser Empfinden der Sensibilität. Und die positiven Eigenschaften werden einfach ausgeschaltet. Ehrenamtlichkeit, Dienstbereitschaft, alles scheint dunkel zu sein. Was steckt dahinter? Warum dieser scharfe Kontrast? Dahinter steckt das Bewusstsein, dass das Erlösungsgeschehen in Christus ein ganz, ganz tiefes, radikales ist. Das Bewusstsein, dass Christus uns, dich, durch den Glauben aus einem ganz dunklen Leben der Gier, der Ausschweifung, der Egozentriertheit, aus einem dunklen Leben, der alten Verhaltensmuster, der schädlichen Denkweisen, der zerstörerischen Beziehungsmuster, aus diesem dunklen Leben hat dich Christus herausgeholt und in ein ganz, ganz anderes, neues Leben hineingestellt. Dieses Bewusstsein steckt hinter diesem Text. Und es ist ein ganz helles Leben, ein anderes, ein neues und ein helles Leben. Und wir sehen das, wenn wir hier Menschen taufen, anschaulich dargestellt in Form einer Taufe. Deswegen ist das so schön, dass wir Menschen ganz untertauchen können. In diesem verborgenen Taufbecken, wer das noch nicht weiß, da befindet sich ein echtes Taufbecken. Den Beweis kann ich hinterher gerne anführen. Man kann da was aufklappen und Wasser einfüllen. Und dann sehen wir das, wie Menschen gesagt haben, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Ich vertraue dir mein Leben an und ich lasse mich taufen, indem ich hinabsteige in das Wasser und mich untertauchen lasse, das alte Leben ersäuft wird, sozusagen beerdigt wird und das neue Leben wieder auftaucht. Das ist sozusagen eine bildliche, ein lebendiges Zeichen für diese Neuheit, für diese Andersartigkeit, für diese Wiederauferweckung, für diese Erneuerung, die Christus uns gebracht hat. Und dieses Bewusstsein, das ist ja so selbstbewusst, dass Paulus sich da hinstellt und sagt, Leute, pass mal auf, früher Heiden. Ich meine, gut, wir müssen natürlich bedenken, dass viele Leute in Ephesus und in der Umgebung, wo dieser Brief hinversandt wurde, führt natürlich wirklich ein anderes Leben als vielleicht viele Menschen, die wir kennen. Das müssen wir natürlich auch bedenken, weil wir in so einem christlich angehauchten oder noch ahnungsmäßig christlichen Land, Gebiet wohnen, wo viele Leute noch so ein gewisses kirchliches Denken oder christliches Denken teilweise haben und wo auch die positiven Auswirkungen des Christentums teilweise noch zu spüren sind, inklusive in der Gesetzgebung und auch im Umgang miteinander. Wobei das auch in unserem Land ja völlig anders war, vor nicht allzu langer Zeit. Aber ich will damit sagen, die Ausschweifung und die Egozentriertheit und das heidnische, verfinsterte Denken, was hier angesprochen wird, hatte Paulus natürlich anschaulich vor Augen, weil er umgeben war von Menschen, die natürlich überhaupt nichts Christliches hatten und auch Christus natürlich nicht kannten, auch noch nie gehört haben davon, weil das ja völlig neu war. Dieser Brief, der ist ja in dem ersten Jahrhundert entstanden, einer der ganz frühen Briefe. Paulus hat ihn ja aus dem Gefängnis geschrieben, wahrscheinlich in Caesarea. Und da ist es natürlich sehr anschaulich für ihn gewesen und sehr konkret und sehr praktisch, wie unterschiedlich man gelebt hat, bevor man Christ wurde. Das zieht sich aber durch. Und nun sagt Paulus in Vers 22, benutzt er ein Bild für uns alle, nicht nur für die Zuhörer damals, sondern auch für uns, ist es sehr gut nachvollziehbar, ein Bild von einem Kleidungsstück. Vers 22, legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben. Und damit wir nicht nackt dastehen und einfach nur den alten Menschen abgelegt haben und dann gar nichts mehr haben, sagt er, erneuert euren Geist und Sinn. Vers 24 dann, zieht den neuen Menschen an. Wie du dein Kleidungsstücke heute Morgen angezogen hast, wie du eine Hose anziehst, wie du eine Bluse anziehst, wie du eine Jacke anziehst, so zieh Christus an. Wer ist denn der neue Mensch? Christus ist es. Umhülle dich mit Christus. Das andere, was neu geworden ist, das zieh an. Was ist denn ein Kleidungsstück, ein Gewand, ein Anzug oder eine Jacke, die wir tragen? Das ist das, was dich umhüllt. Das, was ins Auge springt. Wenn Leute dich treffen, sehen sie ja, dass du bestimmte Kleidungsstücke trägst. Und so sollen und dürfen und können wir Christus tragen, ihn anziehen, sodass Leute das sehen, dass Leute das erkennen, dass Leute das wahrnehmen. Jetzt sagst du natürlich, oh ja, aber ich sehe davon nichts. Ich bin schon länger Christ, ich kann da auch nichts von sehen. Dass ich anders lebe, dass ich neu lebe, oh, und viele Denkmuster, die schleppe ich noch mit mir rum. Oh. Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht so viel mit anfangen. Wie kann ich das denn erleben? Und ich selber, als ich mich in dieser Woche mit dieser Botschaft beschäftigt habe, habe auch zu Anja, ich habe gestern Abend noch zu Anja gesagt, Anja, ich habe es befürchtet. Und sie sagte, oh, ist was Schlimmes. Ich sage, ich habe es befürchtet. Es gibt einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Ich habe es befürchtet. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kann das gut verstehen, wenn Leute sagen, oh, es ist doch gar kein Unterschied, oder? Ich kann das gut verstehen. Aber es ist doch deutlich, dieser Kontrast. Es ist doch ein schroffer Kontrast. Und es ist doch, wenn Paulus sagt, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, dann ist doch dieser neue Mensch da. Und dann bedeutet das doch einfach nur, wir dürfen und wir können ihn auch tragen, wie ein Kleidungsstück. Und dieser neue Mensch heißt Christus. Zieht Christus an, sagt Paulus. Das heißt nicht, spielt eine Rolle, versucht irgendwie euch so zu verhalten wie Christus, sondern im Gegenteil, verhaltet euch so, wie Christus sich verhalten hätte an deiner Stelle, in dem Beruf, in dem du lebst, in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Nachbarschaft, in deiner Freizeit. Verhalte dich so, denke, lerne so zu denken, lerne so zu handeln, lerne so zu reden, wie Christus reden würde, handeln würde, denken würde, wenn er an deiner Stelle wäre. Du brauchst keine Sandalen anziehen und keine Gewand des ersten Jahrhunderts anziehen, sondern lerne so zu denken, lerne so zu reden, lerne so zu handeln, wie Christus es an deiner Stelle tun würde. Und wie finde ich das denn raus? Wie ist denn Christus? Wie war denn Christus? Wenn Menschen dich sehen, dann sollen sie und dann werden sie auch Christus wahrnehmen an dir. Nicht den ganzen, vollkommenen Christus, denn wir sind in einem Vorgang, in einem Prozess, der erst vollendet ist, wenn Jesus ganz wieder da ist und wir in der Ewigkeit, in der Vollendung sind. Aber wir sind in diesem Prozess. Und Ahnungen von Christus, wie er mit Menschen umgegangen ist, seine Barmherzigkeit, seine radikale Gnade für Sünder, auch seine ganze Art, Menschen anzunehmen, Menschen zu dienen, zu heilen, etwas zuzusprechen, sie aufzurichten, ihnen die Vergebung Gottes zu geben, zu sagen. Auch praktische Dinge, wie sie zu speisen, ihnen Nahrung zu geben. Das sind Wesenszüge, das sind Verhaltensmuster, die Menschen an uns, an dir wahrnehmen können und dürfen und sollen. Hüllt euch in Christus ein, sodass andere ihn an euch wahrnehmen. Also ein Christ unterscheidet sich nicht von einem Nichtchristen durch die Glaubensüberzeugung, auch nicht durch die Erkenntnisse, die er gewonnen hat oder die sie gewonnen hat, auch nicht durch den Kirchgang am Sonntag oder so, sondern ein Christ unterscheidet sich krass und sichtbar und wahrnehmbar, nicht nur innerlich. Viele ziehen sich dann auch zurück und sagen, ja, innerlich bin ich ein anderer Mensch geworden, aber man merkt nichts davon. Es mag sein, dass du selber nichts davon merkst. Das kann wirklich sein und das ist auch häufig so, dass du selber an deiner Lebensveränderung und Erneuerung durch Christus nichts merkst. Das mag sein, obwohl irgendwann im Laufe der Zeit wirst du sicherlich auch mal was mitkriegen. Aber andere nehmen es wahr. Andere sehen es, andere erkennen es. Es geht hier um sichtbare Veränderung, es geht nicht um eine innere Veränderung. Und das in einer Weise, jetzt wird es noch, eine kleine Schwierigkeit kommt jetzt noch dazu, wenn wir ein verändertes Leben führen, durch die Lebensverbindung mit Christus, ein besseres Leben, ich sage jetzt mal dieses klassische alte Wort, besser, anders, erneuert leben, denken, handeln, als der Durchschnitt der Gesellschaft und als wir vielleicht auch früher. Wenn das so ist, dann gleichzeitig, das ist das Knifflige an der Geschichte, ohne ein Überlegenheitsgefühl, ohne irgendein Stolz, ohne irgendwie andere Menschen jetzt wieder abzuwerten durch den Lebensstil und zu sagen, ja, Christ, oho, hat man früher gehabt, gibt es heute kaum noch, dass Leute so denken, aber früher war das teilweise so moralisch, korrekt, richtig, Christen, ha, die Ehen halten, ne? Die Kinder sind gut erzogen, nicht wahr? Die Christen sagen die Wahrheit, das ist alles super. Das ist natürlich Blödsinn, so zu denken. Und so, das stimmt ja auch nicht, ist ja auch nicht wahr. So wollen wir ja nicht denken, sondern in Kombination mit einer ganz klaren Normalität, mit einer Selbstverständlichkeit, ein erneuertes, anderes Leben zu führen. Aber nicht in einer Weise, andere dadurch abzuwerten oder herabzugucken oder so. Oder zu sagen, ja, die Nichtgläubigen oder so oder andere Religionen oder so, die leben ja nicht so oder was auch immer. Und das kannst du natürlich in deiner ganzen Haltung und Körpersprache, kannst du das natürlich auch wirklich in einer selbstgerechten Art und Weise leben, sodass dann schon wieder gar kein erneuertes Leben da ist, sondern dann ist die Selbstgerechtigkeit strotzt aus allen Knopflöchern. Also mit Jesus ist sowas radikal Neues gekommen, dass wir auf einmal merken, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Step by Step, merken wir, wie wir ihn repräsentieren und widerspiegeln. Das ist keine Moralbotschaft, sondern das ist für Menschen, die in der radikalen Gnade Gottes leben. Und deswegen ist der einer der Sätze, die sollen einen nicht passiv machen, aber der ist trotzdem wahr, meiner Meinung nach, ist, dass diejenigen Menschen, die sich verändern, solche sind, die wissen, dass wenn sie sich nicht verändern, sie trotzdem geliebt sind. Habe ich schon öfter, glaube ich, mal gesagt, habt ihr vielleicht schon gehört, ich mag den Satz. Die Menschen, die sich verändern, sind solche, die, wenn sie sich nicht verändern, wissen, dass sie trotzdem geliebt sind. Aber das soll dich nicht passiv machen und das soll nicht bedeuten, es gibt keine Veränderung. Das soll dir auch nicht die Hoffnung rauben, das soll dir auch nicht den Mut rauben. Es gibt wirklich Veränderung und es gibt wirklich einen Unterschied. Und der ist praktisch und der ist natürlich und der ist selbstverständlich für Paulus. Und der sollte und der kann auch wieder selbstverständlich für uns werden. Und wir können mit einem anderen Selbstverständnis auftreten. Ich würde das meinem Nachbarn jetzt so nicht mehr sagen, dass ich einfach sage, nö, es gibt keinen Unterschied. Wir leben genau gleich, vor allem wenn ich so einen Respekt vor dem Nachbarn habe, vor seiner Lebensweise und seinem, sag ich jetzt mal auch, dem, was ich mitbekommen habe, vorbildlichen Leben. Das würde ich so nicht mehr sagen. Ich würde sagen, doch, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Kontrast. Und wenn du denkst, es ist komisch, dass ich das sage und so, dass ich ein anderes Leben führe, ein neues Leben oder so, ja, gut, dann hättest du mich mal kennenlernen sollen, bevor ich Christus kennengelernt hatte. Also das ist schon ein Fortschritt. Es gibt wirklich Verbesserung. Es gibt wirklich Veränderung, auch bei mir. Das sage ich auch für mich persönlich. Und das ist okay. Und der Schlüssel ist die radikale Gnade. Jetzt möchte ich noch zum Schluss einfach ein Beispiel uns vor Augen malen, der das in unserem Land meiner Meinung nach ganz wunderbar verkörpert hat, diesen Christus, diese Christus-Verkörperung, Christus angezogen hat, der einen unglaublichen Mut hatte und von dem wir vielleicht auch lernen können, weil wir denken ja dann so, Mensch, das traue ich mich gar nicht, so zu denken oder so zu sagen, aber doch, wir dürfen uns trauen und wir dürfen das auch übernehmen, dieses Selbstverständnis, auch als Gemeinde, als Gemeinden hier in Bremen und wir dürfen das auch für uns persönlich übernehmen, dieses Selbstverständnis, was Gott uns an Neuheit des Wesens geschenkt hat. Und dieses Beispiel, das ist, ich meine, man kann die ganze Bibel durchgehen und einige Beispiele sehen. Das waren alles auch Versager, von Gott angenommene, geliebte Versager. Aber die hatten eine Leuchtkraft und die hatten Wesenszüge Gottes, die man sehen konnte. Wie zum Beispiel Mose, wie zum Beispiel David, wie zum Beispiel später dann die Apostel und wie zum Beispiel dann auch in der Nachkirchengeschichte viele in der alten Zeit, in der ersten Zeit, Augustinus, und dann im Mittelalter Franziskus und bei der Reformation Martin Luther und Calvin und andere, die hatten eine Leuchtkraft in jüngster Zeit, Mutter Teresa. Also man könnte so viele Beispiele nennen, an denen wir uns nicht messen müssen, aber wo wir doch sagen, das ist doch für uns ein inspirierendes Beispiel, dass ein erneuertes Denken und Handeln auch wirklich möglich ist. Und ich möchte ein Beispiel herausgreifen und das ist Dietrich Bonhoeffer. Das ist einer, denke, der uns nahe liegt und uns nahe kommt, weil wir, die meisten sind ja hier in diesem Land aufgewachsen und groß geworden und Dietrich Bonhoeffer ist ja nun wirklich jemand, der direkt aus unserer Kultur kommt und in unserer Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Heißt jetzt nicht, dass wir uns alle vergleichen müssen, aber es heißt, dass es ein inspirierendes Vorbild, ein Beispiel sein kann, wie Christus verkörpert wird durch einen Menschen, was man sehen konnte, was man wahrnehmen konnte. Dieses ist ein Bild von dem Ort Friedrichsbrunn im Harz. Da waren Anja und ich im Februar und haben dort 4 Tage verbracht. Das ist die Dietrich Bonhoeffer Kirche. Kirche. Damals war es noch ein bisschen frostiger, deswegen sind die Scheiben da zugefroren, aber man sieht, das ist die Bonhoeffer Kirche. Und das ist das Haus, das Ferienhaus von den Eltern von Dietrich Bonhoeffer. Und dort hat er häufiger Urlaub gemacht und er hat dort Konfirmandenfreizeiten durchgeführt. Und hier selber ein Bild von Dietrich Bonhoeffer. Er sagte zu seinen Konfirmanden in diesem Haus, mit denen er dann da war, sagte er, man muss nicht alles mitmachen. Das ist so ein einfacher Satz. Und man denkt vielleicht, ja, wieso, der sieht jetzt auch nicht besonders christlich aus, ne? Mit der Zigarette da in der Hand und denkt, Mensch, der sieht auch nicht so, guck mal, der lächelt ja noch nicht mal. Christ muss doch immer lächeln und darf keine Zigarette haben. Ja? Das sind natürlich Detailwertefragen, die man je nach Kultur und je nach Zeit bewerten muss und gucken muss. Was spiegelt Christus wider? Aber das Entscheidende ist doch sein Mut gewesen. Und diesen Mut, da frage ich mich, woher hat er diesen Mut gehabt? Woher hat seine Großmutter schon diesen Mut gehabt? 4 aus der Familie Bonhoeffer wurden im KZ letztendlich umgebracht. Er selber auch, 1945, im April, also in diesem Monat. Woher hatte er diesen Mut und was ist alles an Gutem und Verändernden in die Welt geflossen durch diesen Mut von Familie Bonhoeffer und von Dietrich Bonhoeffer? Woher hatte er das? Und der Schlüssel, so zeigt es auch eine neue Biografie von Eric Metaxas, einem Amerikaner, der eine ganz neue Biografie auf den Markt gebracht hat. Der Schlüssel war eine tiefe Beziehung zu Christus. Das war, was ihn umgetrieben hat. Und er hat gesagt, Jesus sagt etwas und ich gehe und ich tue es. Das soll uns an dieser Stelle inspirieren, anregen, als Beispiel dienen, wie Christus verkörpert werden kann durch das Handeln, Denken, Reden und durch den Umgang mit Menschen. Der Kontrast, das ist das, was hier im Raum stehen bleibt. Der Unterschied zwischen Christsein und Nichtchristsein. Vielleicht denken wir weiter drüber nach in dieser Woche. Vielleicht machst du deine eigenen Entdeckungen dabei. Gott segne uns dabei. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und uns unter den Segen Gottes stellen.